Gott so mit reinnimmt in seine Gegenwart, dann haben wir unterschiedliche Empfindungen. Und es liegt einfach darin, dass wir unterschiedliche Personen sind. Es sind nicht alle gleich. Und so Jesus kommt als dieser, als der hohe Priester, die Inkarnation in der Menschwerdung. Er kommt und wird einer von uns, da haben wir heute schon drüber geredet. Und indem er einer von uns wird, kann er alles, was uns angeht, nachempfinden, weil er durch alles durchgegangen ist. Und jetzt, wenn wir mal in der Bibel das beobachten, zum Beispiel in der Offenbarung oder egal, wo wir das auch schon im Alten Testament, dann finden wir immer auf dem Thron ganz oft ein Lamm, ein Löwe, stimmt's? Das sind ja alles Sinnbilder. Und dann sagen wir oft, ja, das Schreien vom Löwen von Juda und dann löst es was aus über der Nation und so. Und das stimmt. Ja? Also Jesus hat offensichtlich verschiedene Charaktere, Gesichter. Ich denke, das sind auch Metaphern natürlich, weil er ist nicht so ein kleines, wolliges Lämmchen. Ja? Aber er ist auch, er ist ein Löwe und doch na, sind es Bilder, die benutzt werden. Aber ein Bild finden wir immer. Und das finden wir immer, wenn es eine Beschreibung vom Thron gibt. Also zum Beispiel in Hesekiel oder auch in der Offenbarung. Wir finden immer ein Bild, das im Thron unter den vielen Bildern Lamm, Löwe und so weiter vorhanden ist. Wisst ihr welches? Der Mensch. Es ist immer ein Mensch vorhanden. Ist es nicht genial? Jesus, die Inkarnation Gottes, der Mensch gewordene Gott, ist auf ewig am Thron des Vaters, auf seinem Thron zu Rechten des Vaters, immer die Vertretung für uns als Menschen. Das heißt, seine Fürbitte für uns, sein Erbarmen für uns, sein Stehen für uns, sein Mitfühlen für uns hört niemals auf. Versteht ihr das? Das war ein Priesterdienst und ein Vermittlerdienst. Der hatte nicht ein Ende am Kreuz. Der hatte einen Höhepunkt am Kreuz und lebt weiter. So wie das Blut ist auch nicht einmal vergossen am Kreuz, sondern lebt weiter. Alles ist lebendig. Es gibt im Himmel nichts Totes. Jetzt kommt Jesus und nimmt uns als dieser hohe Priester nach der Weise Melchisedek, wie wir das lesen im Hebräer, und nimmt uns sozusagen, weil wir nicht selber in der Lage sind, Teil der Gottheit zu sein. Waren wir nicht in der Lage, stimmt's? Sind wir theoretisch bis heute ja noch nicht aus uns selber. Und auch praktisch nicht. Und das merken wir an solchen Teilen, wenn wir so in der Gegenwart Gottes sind, dass wir nicht ganz genau wissen, wie verhalten wir uns jetzt richtig. Also ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es, dann sag's mir. Und für mich gibt es nur eine Ausrichtung. Hier ist Jesus als der hohe Priester, der diesen neuen Bund schließt und uns in diesen Bund mit hineinnimmt. Weil wir denken oft, wir hätten einen Bund mit Gott geschlossen. Aber das stimmt gar nicht. Wir haben keinen Bund mit Gott, also mit dem Vater. Wir haben einen Bund mit Jesus. Und Jesus hat einen Bund mit dem Vater, wegen uns. Das bedeutet, Jesus, der hohe Priester, nimmt diese Aufgabe in der Menschwerdung, in das kleine Baby in der Krippe, die Attraktion aller Attraktionen. Was wir da an Weihnachten drumherum veranstalten, ist manchmal echt eine Katastrophe. Da wird oft der Esel mehr beleuchtet. Und dann kann der eine Geschichte erzählen, das ist alles okay, ist ja kein Problem. Aber hier ist was Entscheidendes, Weltveränderndes passiert. Gott wurde Mensch. Und es ist genauso wichtig wie das Geborenwerden aus der Jungfrau, gezeugt vom Geist. Das sind alles so Wahrheiten, die werden so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und wir machen ein nettes Fest drumherum. Aber was ich eigentlich sagen will, jetzt kommt Jesus, wird Mensch, erniedrigt sich. Ich komme nochmal zu diesem Punkt der Selbstentleerung. Was ich heute Morgen glaube, war das, oder war es gestern? Heute Morgen, danke. Was ich da gesagt habe, Jesus entleert sich selber über den Weg bis hin zum Kreuz. Warum? Damit er voll mit Gott gefüllt ist, genauso wie wir uns vor ihm entleeren, diese Selbstgerechtigkeit, und er uns füllt mit sich selber. Gerade haben wir es gesungen, so nach dem Motto, füll mich und gieß mich aus in die Welt. Ich kann auch anders sagen, hier bin ich, sende mich. Jetzt kommt Jesus, nimmt diesen hohen priesterlichen Dienst, macht diesen hohen priesterlichen Dienst an uns als einer von uns. Und hier kann man sagen, Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern viel konkreter, das ist kein deutsches Wort, ich weiß, als uns. Er hat sich so sehr mit uns identifiziert, er hat sozusagen, man kann sagen, die Haut Adams angezogen, die gefallene Schöpfung angezogen, so sehr identifiziert mit uns. Deswegen sind wir übrigens auch in der Lage, uns mit Deutschland zu identifizieren. Oh ja, nicht aus eigener Kraft. Jetzt kommt er und identifiziert sich so enorm mit uns in dieser ganzen Entleerung seiner göttlichen Hülle. Gnadenerweis, pur. Und nimmt uns sozusagen in sich selber hinein durch den Tod. Und bringt uns an eine Stelle, an der er jetzt ist, nämlich zu Rechten des Vaters sitzend. Boah, was? Das kannst du dir gar nicht so ausdenken mit deinem Verstand, weil dein Körper fühlt sich noch so extrem hier im Jetzt. Und deine Gedanken kreisen und, oh, was esse ich nachher? Und was? Und was, oh, die Anbetung, und hat ja daneben gespielt, jetzt bin ich raus und so geht es mir manchmal, wenn einer schief spielt. Und wir fangen an zu kreisen und dann kriegen wir gute Tipps. Ja, schreib kurz auf, was dich bewegt, dann kannst du dir's merken. Hier ist das stimmt, das passiert mit mir. Ja? Ich bin super leicht ablenkbar. Wenn einer hustet, dann drehe ich mich rum. Und dann rennen Kinder und schlagen die Türe zu. Ja, wie soll man sich denn da konzentrieren auf die Gegenwart Gottes? Zu ehrlich, sag nur, dir geht's anders. Wow, seid ihr heilig. Alter Schalter. Jetzt nimmt uns Jesus förmlich Huckepack, kann man sagen, oder? Aber wo nimmt er uns hin? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Jetzt lass uns ein bisschen über den Himmel reden. Über unsere Heimat, ja? Wo wir eigentlich herkommen, über unsere Identität, wer wir eigentlich sind. Da kann ich gar nicht genug davon schwärmen. Aber wir müssen das verstehen, wie wir dorthin gekommen sind. Wir sagen immer, du hast ja schon alles. Und es stimmt. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein kriegen, eine Offenbarung kriegen, wie ist es passiert. Weil wenn wir das verstanden haben, ich sage jetzt nicht nur hier in unserem Kopf und ich kann die Bibelstelle sagen, sondern ich habe was verstanden mit meinem Geist, was ergriffen, dann wird was tief gesetzt in mir. Dann wird was gesettelt, dann wird was fest, dann habe ich einen festen Boden und einen festen Grund, der ist unerschütterlich, auch wenn die Türe auf und zu klappt und die Kinder rein und rausrennen. Dann ist es eine Tatsache, ein Fundament, das gelegt wird in mir, das tiefer ist als alles andere. Weißt du, in deinem Geist sind die Fundamente viel tiefer als in deinem Verstand. Ich habe immer wieder diese Begegnungen mit Menschen, die sagen, ah, wenn es mal vor meinem Kopf in mein Herz gehen würde. Und ich sage, wenn du nur verstehen würdest, dass alles in deinem Herzen drin ist und das mal in deinen Kopf muss. Nicht dein Herz ist das Problem, dein Kopf ist das Problem. Ja, wenn ich es verstehe, dann kann ich es machen. Wenn ich es sehe, dann kann ich glauben. Puh, du Armer. Dann siehst du nicht viel und glaubst nicht viel. Weil dann bist du abgelenkt von Äußerlichkeiten. Was will ich sagen? Das Fundament, das in unserem Geist gelegt wurde, durch das, was Christus mit uns gemacht hat, durch dieses Huckepack nehmen und an diesen himmlischen Ort transportieren, ist ein tiefes, tiefes, tiefes Fundament in uns eingebaut. Das ist absolut unerschütterlich. Deswegen musst du auch keine Angst haben, wenn der Prophet kommt und sagt, jetzt kommt die Erschütterung. Dann sagst du, yeah, go for it. Ich bin fest in meinem Fundament, weil das habe ich nicht mal selber gegründet. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Wer? Also nicht Uwe. Jetzt bist du mit Jesus genommen, sozusagen in ihm drin, transportiert, entrückt, ja? An himmlische Orte versetzt. Jetzt bist du sozusagen in Christus Teil der Dreieinigkeit. Dreieinigkeit ist übrigens kein biblisches Wort. Das findest du nirgends in der Bibel und doch findest du es überall. Ja? Das steht nur nicht dran, Dreieinigkeit ist ein kirchlich erfundener Begriff in der Anfangszeit der Christen. Man hat halt ein Wort gesucht. Ne? Okay, aber was in der Bibel steht, ist tatsächlich, dass der Vater und der Sohn und der Geist, findest du immer diese Einheit. Ne? Das heißt, und jetzt will ich was ganz Wichtiges sagen hier drin, wenn du Teil dieser Einheit bist, und wir sagen ganz oft so ein Gebet aus, so Gott, mach mich so eins mit dir, dass man mich nicht mehr sieht. Das ist wie wenn du zwei Wasser ineinander reinschüttest und dann siehst du nur noch ein Wasser. Das ist aber völlig unbiblisch. Das ist völlig unbiblisch. Warum? Gott soll natürlich sein Wasser in dich reinschütten, aber das ist eine andere Bedeutung. Das ist das Wasser des Lebens, das ist der Heilige Geist, das ist lebendiges Wasser, das ist sein Leben überhaupt in uns. Aber was passiert denn nicht in Gott? Es passiert das nicht, dass du deine Individualität verlierst. Könnt ihr euch erinnern, was ich heute Morgen gesagt habe von Abhängigkeit von Gott? Dass Gott dich nicht abhängig macht, sondern du dich freiwillig ihm zuwenden darfst. Und ihn freiwillig anbeten darfst. Das kannst du nur machen, wenn du deine Individualität behältst. Wenn du du bist. Du selber sein kannst du nur, das tatsächliche Du kannst du nur sein innerhalb von ihm. Ha, das ist gut. Ne? Weil außerhalb, jetzt sage ich mal, im noch nicht erlösten Zustand bist du zwar auch du, aber ganz ehrlich, du bist ein richtiger Egoist. Und du bist korrupt bis zum geht nicht mehr, nämlich so korrupt, dass du Jesus mit ans Kreuz genagelt hast. Ich auch. Einst wart ihr Finsternis. Ja, das gestehen wir uns nicht ein, dass wir das mal waren. Jetzt seid ihr aber Licht. Das heißt, in dieser Dreieinigkeit, da findet was ganz Spezielles statt. Nämlich der Vater ehrt den Sohn. Kennt ihr die Bibelstelle? Und der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Und der Geist ist die ausgegossene Liebe des Vaters. Und der Geist redet nur, was der Vater ihm bezeugt. Hat Jesus jemals seine Identität verloren, als er hier auf der Erde war? Hat er nicht. Das bedeutet, der Vater und der Sohn und der Geist sind drei Identitäten, aber so eng beieinander in ihrer Einheit, dass wenn du von außen drauf guckst, Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Und die sagen, zeig uns den Vater. Und er sagt, hier bin ich doch. Also, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Richtig? Was macht denn der Geist? Der macht genau das, der Heilige Geist, dass er genau das Gleiche vertritt in dir. Er ist ausgegossen in dein Herz und er sagt, du bist wie der Papa. Du bist wie der Sohn. Im 1. Johannes, ihr seid wie Christus oder ihr seid wie Jesus hier auf dieser Erde. So wie Christus ist, seid auch ihr. Verschiedene Bibel, verschiedene Formulierungen. Wie kannst du denn das sagen, ich bin wie Christus? Das scheint ja anmaßend zu sein. Weil unser alltägliches Leben sieht ja nicht zwingend so aus. In manchen Teilen ja. Oder wenn wir in der Anbetung sind, dann oh, sind wir happy und sowas. Aber hier ist ein dauerhafter Zustand beschrieben, Wenn wir die Dreieinigkeit angucken zwischen Vater, Sohn und Geist und wir sind im Sohn, dann beschreibt es so etwas Ähnliches wie ein Tanz zwischen den drei. Und dann folglicherweise auch mit uns. Ja? Deswegen ist, glaube ich, auch so viel mit Tanz irgendwie in der Luft, so den Tag heute. Das ist so eine enge Verschlungenheit, ohne sich zu vermischen. Was passiert denn, wenn der Vater den Sohn so sehr ehrt und wertschätzt und anzieht und nach vorne stellt und ihm den Namen über alle Namen gibt? Was passiert mit dem Sohn? Er wird in seiner Identität gestärkt. Ja, das bin ich. Jetzt wusste das der Sohn schon. Und er sagt, ja, und Vater, und du bist der Vater der Liebe. Und deine Liebe ist ausgegossen in jedes Herz. Du hast nicht nur Liebe, du bist Liebe als Person. Und der Vater sagt, ja, stimmt. Und das tue ich die ganze Zeit. Da ist die ganze Zeit eine Wertschätzung und eine Bestätigung. Lass es uns so ausdrücken, gebende und nehmende Liebe. Gebende und nehmende Liebe. Vom Vater zum Sohn, zum Geist, zum Geist, zum Sohn, zum Vater, zum Geist, rückwärts und vorwärts. Das ist sozusagen, kann man sagen, die perfekte, vollkommene Beziehung. Und jetzt sind wir in dieser Beziehung mittendrin. Was passiert also jetzt innerhalb dieser Beziehung, wenn wir so sagen, wir sitzen uns dahin und wir genießen jetzt den Vater? Was passiert in dieser Beziehung in dem Moment? Genau das, was zwischen Vater, Sohn und Geist auch passiert. Dass der Vater zu dir sagt, du bist ja mein Sohn. Du bist ja außerordentlich. Du bist ja sowas von geliebt. Und was empfängst du dann dabei? Das steht sogar in unserem Grundgesetz. Du empfängst, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eigentlich das perfekte Vorbild für die Ehe. Die Würde des anderen nicht zu berühren, sondern hochzuheben. In den allermeisten Ehen, die ich kenne, ist ein Ungleichgewicht. Da gibt es einen Stärkeren, einen Schwächeren und der Schwächere fügt sich dem Stärkeren unter. Es gibt eine Abhängigkeit. Du hast mir nicht genug gesagt, dass ich das richtig gemacht habe. Oder du bist schuld das. Versteht ihr? Das ist ein Ungleichgewicht. Das heißt, die Einheit ist geschüttelt an der Stelle. Was passiert dann, wenn die Einheit zerrüttet wird? Es kommt so eine Art Ablehnung da rein. Vielleicht ein bisschen Streit. Vielleicht ein bisschen ein Trennungsgedanken. Ja, also wir sind schon verheiratet, aber so ganz. Also manchmal spüre ich es nicht. Und jetzt hast du mich gerade richtig verletzt. Und jetzt kann ich eigentlich gerade nicht mehr mit dir eins sein. Und dann hast du auf einmal trennende Gedanken. Oder in Beziehungen. Ja, ich bin nicht gehört und gesehen worden und jetzt muss ich halt die Gemeinde verlassen. Weil woanders ist es besser. Die haben, ja, ihr sagt immer, ihr lebt Familie, aber dort, also ehrlich? Und dann hat sich gar niemand um mich gekümmert? Merkt ihr was? Wie sich Uneinheit auf einmal auswirkt aufgrund vielleicht schon von Verletzung, das ist alles in Ordnung, aber aufgrund der gefallenen Schöpfung. Und jetzt kommst du aber, und deswegen müssen wir das verstehen, dass wir wissen, wie wir als Familie miteinander umgehen. Familie Gottes heißt nicht, wir betütteln uns gegenseitig, sondern Familie Gottes heißt doch im tiefsten Sinn, ich verstehe, wer ich bin innerhalb von Gott. Wenn ich das verstehe, verstehe ich auch, wer du bist. Und dann kann ich dich sehen mit der Linse des Kreuzes. Ich kann dich sehen über Christus. Das heißt nicht, du hast keine Fehler mehr. Aber du hast einen anderen Stand, nämlich deine Würde ist unantastbar. Ganz viele von uns ist ihre Würde geraubt worden und ist angetastet worden. Ist berührt worden mit negativen Einflüssen und Ablehnung. Ich behaupte, dass du keine Heilung bekommst durch Seelsorge. Ich behaupte, dass du keine Heilung bekommst, indem du dich an einen Menschen klammerst und sagst, gib mir. Ich glaube das nicht. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der geheilt worden wäre durch Seelsorge. Stimmt's, Marvin?
Absolut.
Und dann Marvin ist unser Seelsorge-Experte. Ich habe nichts gegen Seelsorge, aber du wirst nicht geheilt durch Seelsorge. Wann wirst du geheilt von diesem Ablehnungsschmerz? Wann? Dann, wenn du verstehst und das nicht nur verstehst hier, sondern wenn was in deinem Geist sich so sehr platziert, ich bin Teil dieser Einheit. Und das bringt mir so viel Wertschätzung und Würde, dass ich sogar in der Lage bin, diese erstmal genommene Liebe wieder auszuatmen an einer anderen Stelle und wieder Liebe zu geben. Das würde ich im besten Fall Gemeinde nennen. Nehmende und gebende Liebe. Empfangende und weitergebende Liebe. Ist das nicht extrem gut? Ich könnte mal applaudieren, ihr guckt immer so streng. Nicht wegen mir. Jetzt ein Punkt weiter. Haben wir verstanden, oder? Es war ja auch ganz leicht, Dreieinigkeit. Da haben sich andere Jahrhunderte mit auseinandergesetzt und nicht kapiert. Aber wir heute Nachmittag, ist bam. Das muss an dem guten Prediger liegen. Der seine Predigt überhaupt nicht vorbereitet hat, weil er nicht wusste, was kommt. Okay, das ist wahrscheinlich immer besser, wenn wir das so machen in Zukunft. Nichts mehr vorbereiten, ausschlafen bis kurz vor der Konferenz. Und dann aus dem Vollen schöpfen. Hä? Okay, keiner glaubt mir. Ich mir auch nicht. Ein Punkt weiter. Haben wir verstanden? Wir sind sozusagen ein in uns eigenständiges, zu 100% von Gott erfülltes, geliebtes, menschliches, individuelles Wesen. Wir verlieren niemals unsere Identität, sondern im Gegenteil wird uns unsere Originalidentität zur Verfügung gestellt. Dann weißt du endlich, wer du bist. Du musst dir nicht mehr deine Identität suchen über das, was du tust oder zu was du berufen bist oder wie heilig du bist oder wie nicht heilig du bist. Auch eine Möglichkeit, ne? Wie toll du dich verhältst oder nicht toll, ob du viele Freunde hast im Facebook oder gar keinen oder nicht in Facebook bist. Versteht ihr? Deine Definition deiner Identität geht nicht mehr über deinen äußeren Status, ob du reich oder arm bist, sondern geht ausschließlich über Christus, in Christus seiend, an himmlischen Orten, mit Vater, Sohn und Geist in der Tiefe verbunden, in der ständigen Bestätigung. Können wir lesen in Römer 8, ich glaube Vers 14, sein Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir sind es auch. Gerade noch eine Bestätigung obendrauf. Stimmt's? Das macht der Geist. Das ist genau, was er in der Dreieinigkeit tut. Er bestätigt, bestätigt, bestätigt. Deswegen ist auch die Überführung des Geistes eigentlich eine Bestätigung von dem, wer du bist. Und nicht eine Überführung von Sünden. Steht auch nicht in der Bibel, dass der Geist von Sünden überführt. Es gibt nur eine Stelle, wo es drin steht, der Geist überführt von der Sünde, dass sie ihn nicht kennen. Er überführt von der Sünde, dass sie ihn nicht kennen. Aber du kennst ihn doch. Du bist doch in Christus. Du bist doch Teil der Dreieinigkeit. Du kennst ihn. Also muss er dich jetzt nicht mehr überführen von der Sünde, dass du ihn nicht kennst. Stimmt's? Also überführt er überführt immer noch. Aber er überführt dich eigentlich von Gerechtigkeit. Das bedeutet, er kommt zu dir und sagt, genau was in Römer 8 steht, du bist ein Kind des Allerhöchsten. Du bist Teil von mir. Das ist hammergenial, oder? Sehr bestätigend. Sehr viel Identität. Wenn es dir schlecht geht und du merkst, oh, ich komme irgendwie gerade mit dem Leben nicht klar, Begib dich ganz bewusst in deinem Geist, in den Zustand, in dem du schon bist. Mach's dir klar. Wenn es mir schlecht geht, ist mein erstes Bekenntnis immer, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das ist mein Stand, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich sitze mit Vater, Sohn und Heiligen Geist in Christus an himmlischen Orten. Ich bin dort mit hineingenommen, gnädigerweise. Und das gibt mir Würde und Wertschätzung. Und in dem Moment, wo du das verstoffwechselst, sozusagen, strömt wieder Liebe aus dir raus. Es kommt warm aus dir raus. Das ist ja so leicht. Es ist wirklich so unkompliziert. Ja, und es ist sogar noch besser. Nämlich, das ist nicht das Ende der Geschichte. Jetzt bist du halt da drin und bis du stirbst, zappelst du da unten rum und verteilst die Liebe. Das ist richtig. Auftrag, Sendung, alles gut. Ich mache das nicht schlecht. Ja? Ich kürze nur ab. Aber was ist das Eigentliche? Nämlich genau das, dass du in dieser Dreieinigkeit dich in diesen Tanz mit einklingst. Aber als wer? Als wer bist du da drin? Nein, du bist nicht als Jesus drin, weil Jesus ist selber der Jesus. Der verliert auch nicht seine Identität an uns. Du bist als du da drin. Als Original. Als das beste Original. Du kannst nicht Jesus da drin sein. Und Jesus kann auch nicht der Vater da drin sein. Und er ist auch nicht der Geist da drin. Das stimmt nicht. Das ist eine Verwirrung in unserem Kopf. Wir sind wie Jesus hier auf der Erde. Ja, wenn du mich anguckst, siehst du Jesus. Aber ich bin ich. Aber ich bin so eins mit Jesus, dass du das fast nicht mehr auseinanderhalten kannst. Hoffentlich. Ich rede euch hier nichts ein. Ihr müsst im Geist gucken. Ich bin nicht sicher, ob Jesus auch 10 Kilo Übergewicht hat. Ich kann es mir vorstellen, weil gegessen hat er immer viel. Ja, wir dürfen nicht so ein menschliches Master anlegen. Merkt ihr das? Vielleicht spannt seine Knöpfe auch und zippt es als mal hier. Und vielleicht hat er gar kein Hemd an. Ja, habt ihr noch nie geguckt im Himmel, wie Jesus aussieht? Ja, wir gucken immer nur ins Gesicht, ne? Warum hacke ich da so drauf rum? Weil das Wesentlichste ist von allem. Darum geht's. Darum geht's. Da findet das Leben statt. Darum geht's. Du bist nicht erlöst worden wegen deiner Sünde. Du bist erlöst worden von deiner Sünde und von dem Wesen der Sünde. Aber für was? Damit du jetzt rein und sauber bist? Oder was war der Zweck? Weil du kannst immer noch sündigen, stimmt's? Ja, es fällt uns richtig schwer, aber du kannst noch. Okay, nochmal. Warum hat Jesus dich erlöst? Die Frage aller Fragen, ne? Ja, weil ich sündig war. Stimmt, aber Deswegen hat er dich nicht erlöst. Das war die Notwendigkeit. Er hat dich notwendigerweise von der gefallenen Schöpfung erlöst. Richtig? Zu was? Warum? Ich sag's dir, wegen der Sehnsucht von Vater, Sohn und Geist nach dir in ihrer Mitte. Deswegen, die Sehnsucht vom Papa war so gewaltig groß und vom Sohn war so gewaltig groß und vom Geist war so gewaltig groß, dass sie gesagt haben, wir halten es nicht aus ohne dich. Ich weiß, es gibt mal auf die Erlösung eine komplett andere Perspektive, aber du bist aus dem Grund erlöst, nämlich für Gemeinschaft, für Beziehung, für Nähe, für nehmende und gebende Liebe. Wow, das ist jetzt erlösend. Das ist jetzt zutiefst erlösend. Weil wenn du nur erlöst bist, jetzt sage ich nur, das meine ich nicht abschwächend für Erlösung, aber wenn du nur erlöst bist, damit du hinterher frei bist von Sünde, ist es ein rein irdischer Zustand. Wenn du aber erlöst bist für eine höhere Bestimmung, nämlich in ihm zu sein. Und wie der Paulus das so schön sagt, in ihm leben und weben und sind wir. Das ist eine Bewegung, die in ihm stattfindet. Dann ist es eine komplett andere Ebene. Wie einfach, sage ich mal, nur erlöst sein der Sünde wegen. Das Sündenproblem musste aus dem Weg geschafft werden, damit der Weg frei wird. Über Christus den Mittler, über Christus den Erretter, über Christus den Erlöser, über Christus den hohen Priester, damit er uns reinbringen kann in diese Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und die Gemeinschaft ist ganz viel. Die ist extremst heilig. Unbeschreiblich heilig. So dass der Johannes, der mal kurz die Augen aufmacht in der Offenbarung und die Herrlichkeit sieht, wie tot umfällt. Und es ist Realität in der Dreieinigkeit. Deswegen bist du nicht von dir aus da reingekommen, weil du wärst schon an der Türe krepiert. Deswegen hat Jesus dich mit reingenommen und in den Bund zwischen ihm und dem Vater mit reingenommen. Ist das gut? Ha, das heißt, dein eigentliches Leben findet dort drin statt. Jetzt musst du mal überlegen, wie oft hast du schon eine Botschaft darüber gehört? 99% der Botschaft in der Kirche beschäftigt sich damit, wie lebe ich heilig? Und die Frage ist meiner Meinung nach zwar wichtig, aber völlig untergeordnet. Da geht es nicht drum. Es geht nie in dem Sinn um das, was du tun kannst. Es geht immer um das, was er getan hat und was er jetzt noch tut. Er ist jetzt noch der Diener des neuen Bundes. Er ist jetzt noch dein hoher Priester, dem du am Rücken klebst und mit ihm tanzt in dieser Dreieinigkeit. Mir gefällt das Bild gut. Du bist ja noch tiefer in ihm drin, aber ich suche ein Bild. Ja. Es ist nicht so, dass du in ihm verschwindest und nicht mehr sichtbar bist. Aber du bist wesensgleich, identitätsgleich, ohne deine Eigenständigkeit zu verlieren. Das ist so wichtig. Viele Leute sagen mir, ja, wenn ich so radikal mich Gott hingebe, dann bin ich doch nichts mehr. Und das ist die größte Lüge des Feindes. Ja, ich sterbe und dann bin ich nichts mehr. Ich muss mein Kreuz auf mich nehmen, dann bin ich nichts mehr. Nee, was gestorben ist, ist die Sündennatur, die nicht in der Lage war, in dieser Gegenwart sich aufzuhalten. Jetzt, wenn du aber dauernd gepredigt kriegst, ja, du musst aber dem sterben, hier sterben, dort sterben, dort sterben, hier sterben, dort sterben, dort heilig, hier heilig, dort heilig, dann kannst du dich tatsächlich dein ganzes Leben damit beschäftigen, ohne eine Sekunde bewusst in dieser Gegenwart des Vaters, Sohnes und Geistes verbracht zu haben. Was tust du dann in deiner Verzweiflung, wenn du so lebst? Du bist eigentlich mehr am Hilfe bitten und betteln, damit Gott doch endlich eingreift in deine Notsituation und Herr, es wäre so nötig und du fängst an, alles aufzuzählen, was er zu tun hat, anstatt aus dem Vollen zu nehmen. Und ganz ehrlich, das ist für mich ein Lernfeld. Ich würde mir wünschen, ich könnte zu euch sagen, jeden Tag lebe ich ganz genau so. Aber ich kann euch eins sagen, ich bewege mich jeden Tag ein Stück bewusster da rein. Wie geht es? Sich rein bewegen. Das ist ja eure tiefste Frage. Sag mir Punkt 1 bis 3 und dann kann ich das machen. Und tatsächlich, es gibt keinen Punkt 1 bis 3. Dein Weg sieht vielleicht anders aus wie mein Weg. Ein guter Weg, den hat Steve gesagt, ist, dass wir uns so verhalten, wie Vater, Sohn und Geist sich verhält. Nämlich, gib jeden Tag jemandem eine Ermutigung. Ist es nicht selbstgebende und nehmende Liebe? Du wirst ermutigt und ermutigst jemand? Ach ja, das ist aber so unscheinbar und das ist ja gar nichts Besonderes und das kann man ja immer machen. Genau, kann man immer machen. Was passiert denn, wenn wir solche Dinge tun, wie zum Beispiel dankbar sein in jeder Situation? Und damit meine ich auch die leidvolle und schwere und Krankheit und finanzielle Notsituation. Okay, jetzt sind wir am Punkt. dankbar sein in jeder noch so unmöglichen Situation, ist genau dieses Bild, das da oben stattfindet, runterzubrechen auf mein Leben. Egal wie meine Umstände sind, egal ob ich gerade in Trauer bin, jemand verloren habe, das ist ein Eindruck, den ich gerade habe, ob ich seit Jahren damit kämpfe, dass die Krankheit nicht von mir weggeht, ob ich ständig Schmerzen habe, unabhängig von all dem, gehe ich nicht mehr in Anklage, Gott, warum nimmst du es nicht weg, sondern ich komme in meinen Stand. Wisst ihr, was am Kreuz passiert ist? Als Jesus sein ganzes Leben durch für Gerechtigkeit sorgt, für uns, er Mensch wird und so weiter. Und am Ende kommt er an dieses Kreuz und ich glaube, beschäftigt damit, uns und die Sünde und diese Identifizierung der Sünde, uns mit dorthin ranzunehmen an dieses Kreuz, alles auf sich zu laden. Am Ende, dann schreit er ja, es ist vollbracht. Zu wem schreit er das? Zu den Leuten, die da unten sind? Die haben überhaupt nichts geblickt. Die haben gar nichts gemerkt. Die waren mit Klamottenteilen verteilen beschäftigt. Zu wem schreit er das? Zum Vater. Das, wofür du mich gesandt hast, ist vollbracht. Ich bring sie gerade zu dir zurück. Vater, hier, die Deinen, die du mir gegeben hast, mach sie eins, wie ich mit dir eins bin. Gib ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Das ist seine Botschaft. Jetzt, Vater, jetzt! Und dann haucht er seinen letzten Atem aus. Und was macht er in dem? Er bringt Opfer ein für alle Male, wie es im Hebräer steht, und legt seinen Kopf nieder und atmet aus. Und der Vater auf der anderen Seite atmet uns ein. Mit Christus durchs Kreuz durch, durch den Tod durch. Und der Tod wird verschlungen da drin. Und die Macht der Sünde wird gebrochen in dem Moment. Und er atmet diesen Tod aus. Und der Vater atmet das Leben ein. Und meine Kinder, das ganze Leben gehört ihnen. Alles gehört ihnen. Alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist deine Bestimmung von jeher. Du hattest nie eine andere. Und er wollte nicht, dass du in den verdorbenen, verkommenen, verkorksten alten Ich lebst, mit dem du nicht klarkommen kannst. Sondern er wollte, dass du das Original, zu dem er dich vorgesehen hat, dass du genau zu dem wirst. Und er sagt, komm hier, Bestätigung, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Würde. Wie können wir noch so weiterleben, als wenn wir selber hinkriegen würden? Ganz ehrlich, das ist doch ein Schlag ins Gesicht von Jesus. Sorry, Jesus, echt gut gemacht am Kreuz, aber für mich hat es irgendwie nicht so richtig gereicht. Aber so ist die Realität. Warum, und das ist keine Anklage, warum beschäftigen wir uns nicht damit, mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Wesen, mit dem, wer er ist, mit dem, wer er für uns sein will, anstatt mit allen möglichen Problemen. Ich sage ja nicht, die sind nicht da, ich will nicht ignorieren, aber ich weise auf die Lösung hin. Die Lösung ist mitten unter uns, in uns drin, durch uns durch. Jetzt kannst du mit Fug und Recht sagen, ich mache ein Beispiel, die Esther hat gestern oder vorgestern gesagt, ich sehe, wie Jesus einen Businessanzug anhat und in die Geschäftswelt geht. Jetzt kannst du mit Fug und Recht sagen, ja, genau das passiert, während ich unterwegs bin zu meinem Arbeitsplatz. Du kannst sogar reingehen, wenn du reingehst, in die Türe sagen, hey Leute, ich bin gerade in der Reinigkeit, wie geht's? Braucht jemand Kraft? Braucht jemand Liebe? Braucht jemand Heilung? Braucht jemand Weisheit? Braucht jemand Lösungen? Braucht jemand Erlösung? Ich bin hier übrigens, kommt direkt aus der Dreieinigkeit, ich bin auch aber gar nicht raus. Ich bin immer noch drin, das wisst ihr nicht, aber es ist trotzdem so. Mach mal so. Schüttel mal deinen Verstand ein bisschen. Das sind die, wisst ihr, das sind die tiefsten Tiefen der tiefsten Tiefen. Das sagt das Wort Urflut, ruft der Urflut zu. Und ich denke immer, was wollen die alles mit dem Urflutzeug und Quellen und so? Wer ist denn die Quelle alles Seins? Und was ruft denn da? Das genau das gleiche Rufen, das du in der Schöpfung hörst. Nach Errettung, nach Erlösung, das Stöhnen nach dem Originalzustand aus der Gegenwart Gottes. Die ganze Welt schreit nach diesem Zustand und wir haben ihn und wissen es nicht. Alter, du sitzt auf einer Goldquelle, auf einer, du bist stinkreich und weißt es nicht. Warum guckt ihr so ernst? Erzähl mal jetzt mit wirklich reich. Ich will das auch noch erleben. Ich habe von einem Pastor gehört aus Texas. Und er hat so ein dickes Gemeindegebäude hingestellt und irgendwie war das halt riesig verschuldet. Ne? Und die haben immer so Goldregen gehabt, ne? So Golddust kam da in der Versammlung runter. Und er war so verzweifelt, weil das Konto halt so leer war, dass er zu Gott gesagt hat, Gott, das ist ja fast wie ein Hohn. Du lässt Gold hier runterregnen und ich habe nichts auf dem Konto. Das ist ja wie, oder? Da macht dein Verstand, macht Spagat. Und dann hat Gott gesagt, ja, warum sammelst du es nicht zusammen? Und dann haben die mit kleinen Spechtelchen das Zeug vom Teppichboden raus, in Amerika gibt es ja immer Teppichboden, ne? Selber schuld. Und dann haben die das da rausgekratzt und rausgesaugt und haben mit einem Rauskratzen ihr komplettes Gemeindegebäude bezahlt. Enorm, let it rain. Deswegen bete ich immer für Gold. So, mal die Hütte mal dicht kriegen hier. Hier regnet es immer nur Wasser, ich weiß auch nicht. Was ist möglich in dieser Gegenwart Gottes? Was ist möglich in der Gegenwart Gottes? Was ist möglich in der Gegenwart Gottes? Was ist nicht möglich in der Gegenwart Gottes? Sauber. Ist das eine gute Einstellung fürs Leben? Macht dich des Lebens froh? Irgendwie schon, gell? Jetzt sagst du, ich spüre es richtig, wie du es zu mir sagst. Ja, aber wann sehe ich es denn? Ja, Augen auf im Geist. Okay, das, hier findet jetzt ein bisschen ein Training statt. Ja? Wir waren in der Schweiz mit unserer tollen Musikgruppe hier. Mit den Jungbläsern. Mit dem Orchestra. Ich habe mir jemanden nach Sri Lanka eingeladen mit Band. Und hat meinen Namen falsch geschrieben, hat einen Prospekt geschrieben, ohne mich zu fragen, hat mich namentlich angekündigt und hat mich noch gar nicht gefragt, ob ich kommen will. Ich bin nicht gekommen. Aber was er geschrieben hat, war, also komm zu der Veranstaltung UFA and the Fool Orchestra. Und dann stand da drunter, Worship until Diamond Dust Fall. So. Dann habe ich es mir überlegt, dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, du, ich habe da einen Prospekt gekriegt, geht es hier um mich oder was? Und dann sagt er, ja, du kommst doch, oder? Und ich habe gesagt, nein. Dann bin ich ins Jahr drauf gekommen und dann habe ich gesagt, ich komme aber nur, wenn der Diamond Dust fällt. Das ist nicht der Fall gewesen, aber das war ein enormes Erlebnis. Der hat gesagt, bei euch Deutschen scheint der Himmel so zu sein. Dann habe ich gesagt, hör auf. Aber, er hat gesagt, komm zu uns und du wirst was Offenes erleben. Und es gibt ja so Räume, die sind ja durch Gebet präpariert und sowas. Ne? Da passiert irgendwie mehr. Ich glaube das nicht, aber das war seine Theologie. Okay. Jetzt sind wir also dahin geflogen mit ganzen Orchestra und haben in so einem Haus, wo mehr oder weniger, es gab nur ein Dach, das halbe Land hat mitgehört. Sri Lanka ist auch nicht so groß. Ne? Und die haben den Mischpult aufgedreht, alle Kanäle auf Anschlag. Der Marvin hat Geige gespielt, du hast gedacht, das sägt dir einer mit der Kreissäge übers Ohr. Es war musikalisch eins meiner schrecklichsten Erlebnisse. Als wenn dir einer das Ohr abflext. Und mitten im Worship sind die zwei Teenager im Mischpult eingeschlafen, mit den Köpfen auf dem Mischpult gelegen. Ohne Witz, wir haben ein Bild davon. Aber das war erst der zweite Teil. Der erste Teil war nämlich Hammer. Oft waren wir es gewohnt, dass wir dranbleiben und anbeten und dranbleiben und erwarten, die Gegenwart Gottes kommt. Und wir fangen dort, und ich sage, jetzt fangt halt an, das war noch eine halbe Stunde, bevor die Veranstaltung begonnen hat. Und die haben gesagt, ja, fang doch an mit anbeten. Und wir haben angebetet. Wir spielen den ersten Ton mit Gitarre und Klavier und die Gegenwart Gottes macht wusch. Und wir gucken uns an und sagen, was machen wir denn jetzt? Wir wissen gar nicht, damit umzugehen. Wir beten sonst immer, bis wir drin sind. Und jetzt sind wir drin und haben keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ehrlich. Wir haben dann halt weitergemacht, aus Verzweiflung ein bisschen, aber ja. Es war enorm. Und da hast du Zeugnisse gehört, da war ein älterer Mann, der hatte keine Zähne mehr oder weniger, und hat dann auf schlechtem Englisch erzählt, wie er gerade von den Toten auferweckt wurde. Ich sage, what? Ja, ich war halt krank, ich hatte Krebs. Und dann kam der Bruder Lalit und hat zweimal für mich gebetet. Ich sage, ah! Einfache, schlichte Menschen. Nicht kompliziert, kindlich glaubend, das bin ich. Die haben kontinuierlich gebetet. Ich habe noch nie so viele Sprachengebete auf einmal gehört. Und zwar nicht während der Anbetungszeit, sondern dauernd. Wie ein Maschinengewehr. Auch der Opa mit keinen Zähnen, der hat die ganze Zeit gebetet. Und er hat nicht nur für sich gebetet, sondern der saß dann zum Prediger hin, dann hat er seine Hand genommen und hat dann die Hand gestreichelt. Und dann haben sie mal wieder beim Korb. Wirklich. Die waren so vollgeladen mit der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, was unser Problem an der Stelle ist? Stolz. Ich sehe es ja nicht ein, mehr wie eine Stunde zu beten am Tag. Oder eine halbe Stunde. Also wenn Gott nicht gleich handelt, dann weiß ich auch nicht ganz genau. An mir liegt es ja nicht. Stolz. Was wäre denn, wenn Gebet gar nicht mehr ein Gebet ist? Und wenn Anbetung gar nicht mehr an, ich bringe jetzt mein Lobpreis ist, sondern die Selbstverständlichkeit des Hin und Hers innerhalb dieser Dreieinigkeit. Wenn du mit Deutschland identifiziert bist, und du bist Teil dieser Dreieinigkeit, wo platzierst du das Land? Wir können hier Stunden auf dem Boden liegen und die Sünden des Landes bekennen und es wird sich nichts verändern. Nichts. 0,0. Der Herr ist gnädig. Okay. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, es ist nicht mal ein Achtelteil der Miete. Was ist das Eigentliche? Versteht ihr? Das müssen wir begreifen. Ich sage nicht, es ist schlecht, um Vergebung zu bitten. Wobei ich glaube, dass die Sünden vergeben sind am Kreuz. Ist es schlecht, um Vergebung zu bitten? Nee, natürlich nicht. Also, wenn ich meine Frau verletzt habe, dann sage ich auch nicht, hey, Vergebung ist ja inklusive. Ne? Und sage ich einfach, ja, guck halt mal kurz auf den Ring. Oder hier ist mein Ehevertrag. Da haben wir es doch eigentlich klar geregelt. Wir sind füreinander. So, was mache ich, oder? Ich weiß im Vorhinein, dass sie mir vergeben hat, weil das Teil unseres Bundes, weil wir in Christus sind, richtig? Und trotzdem komme ich und sage, hey, Schatz, echt Bock missgebaut, sorry. Kannst du mir vergeben? Und aus überreichlichem Reichtum und Großzügigkeit sagt sie, ja. Gib mir noch eine Nacht. Schlaf noch mal drüber. Was, du schläfst auf dem Sofa? Ist mir zu unbequem. Wir haben mehrere Betten bei uns im Haus. Ist allerdings noch nie passiert, ne? Wir sorgen immer dafür, dass die Versöhnung vorm Schlafen kommt, damit ich im Bett schlafen kann. Ihr wisst doch, ihr habt doch Rückenprobleme sonst. Okay, jetzt nochmal zurück zu Deutschland. In der Dreieinigkeit, wo die perfekte, vollkommene Fülle von Vater, Sohn und Geist herrscht. Jetzt willst du gern, dass dieses Land in diese Fülle hineinkommt. Jetzt hast du gesagt, oh Gott, das schmerzt mich so sehr, wenn ich sehe, was hier passiert. Es braucht die Ausgießung deiner Fülle. Ich habe Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit. Also nehme ich sozusagen im Geist dieses Land mit mir mit und es ist manchmal ein Gewicht, manchmal schwer. Manchmal schwer anzugucken, die Nachrichten zu sehen. Manchmal schwer zu sehen, wie Leute leiden. Schwer zu sehen, wie viel Rechtsradikale es gibt. Schwer zu sehen, wie Politikverdrossenheit herrscht. Schwer zu sehen, wie viel Angst da ist. Und genau das Gewicht, das ich auch da spüre von der Schwere und der Hoffnungslosigkeit und dem der Blindheit, wir wären reich und sind zu arm, das nehme ich mit. Das trage ich nicht auf mir, das kann ich gar nicht. Dazu bin ich nicht gebaut. So viel Gewicht kann ich nicht stemmen. Und ich kann mich auch nicht in den Riss reinquetschen. Das kann ich nicht aushalten, das Gewicht. Also was kann ich machen? Den hohen Priester, Jesus. Und ich bin in dieser Dreieinigkeit und sage nicht so, ach Herr, schön, Heiligkeit übers Land, Ehrfurcht übers Land. Nee. Das hat was ganz Tiefes damit zu tun, dass Gott sich auch identifiziert mit Nationen. Er will, dass jeder Mensch errettet wird. Seine Versöhnung am Kreuz ging nicht nur um die individuellen Leute, auch und in erster Linie, aber er hat den kompletten Kosmos, die ganze Erde mit sich selber versöhnt und mit Gott versöhnt. Der Kosmos, nochmal eine ganz andere Geschichte. Gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber er hat mehr gemacht als das. Es war eine allumfassende Versöhnung und ausreichend. Er hat sogar die Urzeit erlöst. Meine Frau macht immer so. Und dann muss man nicht mehr aufs Klo und dann braucht man nichts mehr zum Essen. Nee, Quatsch. Also die im Livestream haben es gut. Na, das sieht niemand, wenn die weglaufen. Nicht vorher essen. Okay. Versteht ihr, was ich sagen will? Hier ist ein absolutes Privileg für uns, da drin zu sein, wer wir auch hier sind. So wie Jesus Mensch war auf der Erde, ist er Mensch in der Dreieinigkeit. So wie du Mensch hier bist, bist du Mensch in der Dreieinigkeit. Und du bringst all das, was du hast, bringst du mit dir mit, nämlich auch der Schmerz eines Landes oder der Schmerz deiner verlorenen Kinder, die noch nicht errettet sind. Der Schmerz, dass jemand gestorben ist. Der Schmerz, dass du ein Kind verloren hast. Der Schmerz, dass du keins bekommen kannst. Das nimmst du alles dort mit hinein, weil das ist der Ort der perfekten Würde. Annahme, Wertschätzung, Heilung. Wo fließt denn der Strom der Heilung weg? Vom Thron Gottes, richtig? Und an der Seite wachsen die Bäume der Heilung. Also der Strom Gottes fließt aus dem Thron, unterm Thron raus. Und das ist nicht so ein Rinnsal. Oh boy, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger starker Strom. Jetzt in der Dreieinigkeit bist du bereits mittendrin in diesem Strom. Du musst nicht warten, bis das Wasser zu dir fließt. Zu was sind denn die Bäume der Heilung? Für die Nationen, richtig? Die Erretteten haben das schon. Brauchst du vielleicht Heilung? Ja, dein Ort ist genau dort drin. Ich könnte Stunden darüber reden. Wenn ihr nicht immer nur lachen würdet, wird es viel schneller gehen. Was ist dort für eine Atmosphäre? Einfach, ich will euch ein bisschen Geschmack machen, was ich da drin erlebt habe schon. Und das ist wieder ein Erlebnis, das wir mit der Band hatten. Wir waren in der Schweiz auf einer Heilungskonferenz. Und Wir hatten unser Essen auf der Bühne. Also nicht nur die Musik, sondern wir haben das Essen auch auf der Bühne gekriegt. Es war halt ein Platz, keine Schweizer Tradition. Da waren halt Tische auf der Bühne, das war eine relativ tiefe Bühne und die haben uns das Essen dahin gebracht und wir saßen halt, haben da gefespert. Und währenddessen, wir haben nichts Geistliches geredet, in der Pause macht man das meistens nicht, da macht man mehr Quatsch und wir sind da einfach so am Rumtoben und irgendwas machen und palabern, fängt es auf einmal an zu riechen. Ich habe das schon oft gerochen, deswegen wusste ich sofort, was es ist. Und alle haben angefangen zu schnuppern. Was riecht hier so gut? Ja? Jemand am Vorhang gerochen, ob der irgendwie einparfümiert wurde. Und es sind rumgelaufen, wer riecht so? Ne? Und ich habe gesagt, kann man aufhören, ich weiß, was es ist. Jesus ist hier. Und dann war die Gegenwart Gottes, wusch. Ihr könnt sagen, ne? Es war so. Wir haben nicht mehr gewusst, wie wir stehen sollen, uns bewegen sollen. Wir sind von den Stühlen runtergefallen, weil es so stark war. Und du hast Jesus gerochen. Es war so ein heiliger Moment und gleichzeitig freudiger Moment. Es war so alles auf einmal, 1000 Emotionen auf einmal. Fast nicht verkraftbar für die Birne. Und wir riechen Jesus und es wurde immer intensiver, intensiver. Die Alissa, die Frau von Mattis, die hat so derartig verspult. Und die hat es vorher noch nicht so richtig erlebt gehabt, meines Wissens. Wir haben die ins Auto getragen hinterher. Auf der einen Seite raus, rein und ist auf der anderen Seite schon wieder rausgefallen. Wir mussten die Türen zumachen, damit die nicht rauskugelt. Die konnte nicht mehr in ihre Schuhe rein. So sternhagelvoll war die mit der Gegenwart Gottes. Und dann, wir sind ja hinterher, also vor wir sie ins Auto transportiert, wir waren alle, der Marvin, der ist mit 20 Stundenkilometer gefahren. Die ganze Zeit so sternhagelvoll. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir heimgefahren sind, die 3 Kilometer ins Hotel. Es war elend. Zum Glück ist keiner gegengekommen oder so. Es war enormstens. Aber vorher war Anbetung. Anbetung in der Heilungskonferenz. Leute, da war eine Gegenwart da. Das war spürbar. Und sind die Haare hochgeschossen, nicht so langsam aufgestanden. Auf einmal hast du gemerkt, so viele Haare habe ich gar nicht, wieder hochstehen. Wir sind zurück ins Hotel, die Alissa immer noch keine Schuhe an. Wir haben versucht, die auf der Bühne hinzustellen, damit sie mitsingt. Die ist wie so ein Schwamm. Wirklich, die ist in sich, die Knochen weich zusammengesackt, so enorm. Das war eine Süße von der Gegenwart Gottes, eine Lieblichkeit. Du hast gedacht, oh Jesus, ich will dich nur noch knutschen. Das ist so enorm. Keiner hat damit gerechnet. Ja? Und dann sind wir ins Hotel und im Hotel, wir Männer waren wieder halbwegs normal, halbwegs, wir sind nie ganz normal, aber so wie wir sonst sind. Und haben gesagt, komm, wir trinken noch ein Tagesabschlussbier, gehen in die Kneipe unterm Hotel. Und die Alissa, immer noch keine Schuhe an, haben wir so ins Zimmer geschoben, Herr, verwahre sie. Wart ihr da schon verheiratet? Aber ganz knapp, ne? Da wusste der Mattis noch nicht so richtig, wie man mit Frauen umgeht. Auf jeden Fall, die wollte nicht mit. Die hat gesagt, ich brauche jetzt Semigott. Das war herrlich. Ist sie eigentlich hier, die Alissa? Wenn ich da gerade Witze reiße? Nee, gut. Auf jeden Fall, wir sitzen da unten in der Kneipe, nebendran ein Stammtisch mit lauter, ich würde mal sagen, 3/4 betrunkenen Männern. So im Alter zwischen 60 und 70. Nebendran waren wir und haben gerade unser Bier bestellt. Und später kam dann die ganze Belegschaft und hat sich an einen anderen Tisch gesetzt, haben auch noch ein Abschlussbier getrunken. Wir, nichts ahnend, sitzen und stoßen an mit unserem Bier. Alissa kommt rein. Stellt sich kurz an unseren Tisch und sagt, heute ist Ostern. Ich denke, ja, stimmt, ja. Es war Karfreitag, glaube ich, ne? Und dreht sich rum und ich sage zu Marvin, jetzt geht unsere Lehrstunde los. Dreht sich rum zu dem Stammtisch mit den mehr oder weniger betrunkenen Leuten, geht zu denen hin und erklärt denen das Evangelium. astrein und steht dahin vor die und die haben erst gedacht, die trifft der Schlag, ne? Die wussten gar nicht, was mit ihr. Das kleine Mädchen, ne? Wirklich. Steht für die hin. Und wenn hier jemand krank ist, dann bete ich jetzt für den. Wer hat Schmerzen? Und da, einer, der war schon ziemlich wirklich betrunken, der so, und hat auf jemand anderen gezeigt. Was wir nicht wussten, das war der Wirt. Und der mit den Schmerzen, nicht der Betrunkene, der mit den Schmerzen. Und dann hat sich rausgestellt, dass der an dem Tag ein Catering hatte und hatte sich völlig verhoben und hatte Schmerzen in der Schulter und sonst wo. Und die Alice hat gesagt, ja, dann beten wir jetzt. Und dann hat er gesagt, aber nicht hier vor denen. Und dann hat gesagt, gut, dann ins Hinterzimmer. Und dann ist der Mathis und die Alice da verschwunden. Und die anderen sind so, ich auch. Wirklich so mit offenem Mund. Nach 2 Minuten etwa kommt die wieder raus und der sagt, guck mal, völlig geheilt, keine Schmerzen, setzt sich wieder hin und die denken, jetzt ist es vorbei. Alissa völlig unterm Heiligen Geist, mutig. Also wie man es bei Petrus liest, jetzt Herr, hör ihr Gestöhne und Dröhnen und was weiß ich. So, steht die kleine Alissa wieder vor den Tisch und wer noch? Wer hat noch Schmerzen? Und dann sagt er hinten, ja, ich auch. Und dann sagt er, aber ich will auch ins Hinterzimmer. Und die steht hin und sagt, nein, sonst kriegen das die anderen nicht mit. Alter! Und betet für den und weg. In der Zwischenzeit haben sich die Angestellten um den Tisch gesetzt. Ja, und haben natürlich zugeguckt. Es waren vielleicht so 12, 15 Leute, die da saßen. Und dann geht sie an den Tisch rüber und sagt, hier auch jemand. Dann meldet sich eine und sagt, weil sie haben vorher für die Schultern gebetet, gilt das auch für die Hüfte? In feinstem Schweizerdeutsch natürlich. Ja. Ich bin hier gestorben. Was der Heilige Geist macht. Und dann hat sich eine andere gemeldet und gesagt, kann ich das kriegen, was du hast? Und dann sagt sie, ich weiß nicht mehr, CVJM oder Heilsarmee, aber das habe ich noch nie gesehen, ich brauche das auch. Und haben für die gebetet. Wir sind dann langsam auch aktiv geworden. Leute, das ist alles ein Ereignis. Ne? Da hat sich rausgestellt, dass der Wirtshausbesitzer eigentlich gläubig ist, aber nicht mehr richtig dabei. Und wir konnten den wieder richtig mit reinnehmen. Richtig krass. Ne? Wo kam es her? Aus der Dreieinigkeit. Aus der Gegenwart Gottes. Okay, ich wünsche mir was. Das soll Normalzustand sein. Nicht ein besonderes Erlebnis, sondern normal, weil es so normal ist, dass wir da drin sind. Okay? Wir erleben es nicht bis jetzt 100%, aber wir erleben immer mehr davon. Und ich sage jedes Mal, wenn jemand geheilt wird, meine neue Nulllinie. Es passiert immer öfters auch in Erweckungstagen, dass Leute einfach geheilt werden, ohne dass jemand betet. Und das kriegt man oft gar nicht mit, erst irgendwie hinterher. Schade, ja, genau, sehr schade. Und trotzdem sage ich jedes Mal, wie ich höre, okay, eine neue Nulllinie, neues Niveau. Nicht, dass wir ein Niveau erreichen müssten, aber ich will Gott damit sagen, Gott, ich bin sowas von hungrig nach deiner Gegenwart und ich habe so eine Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit. Gib mir gemäß deiner Herrlichkeit. Wollen wir das miteinander sagen und dann in die Pause gehen? Gib mir gemäß deiner Herrlichkeit. Gib mir Heilungen gemäß deiner Herrlichkeit. Gib mir Totenaufweckung gemäß deiner Herrlichkeit. Gib mir Reichtum gemäß deiner Herrlichkeit, Versorgung. Oh, ihr habt schon aufgehört. Versteht ihr jetzt, um was es geht? Komm einen Moment in der Gegenwart Gottes. Kannst aktivieren, indem du in Sprachen betest. Wenn das nicht geht, dann sag gemäß deiner Herrlichkeit. Das ist ganz ähnlich. Wir aktivieren das jetzt. Wir sind Teil von dir. Wir sind innerhalb von dir, wir sind durch Christus in der Dreieinigkeit. Wir tanzen mit dir diesen Tanz, diesen schönen Tanz, diesen Liebestanz. Wir nehmen und geben wieder Liebe. Wir empfangen und geben wieder weiter. Es fließt durch uns durch, auch in die Geschäftswelt, auch in die Kunstwelt, auch in die Kirchen hinein, auf die Straßen raus, zu den Müttern hin, zu den Vätern hin, zu den Männern und Frauen, überall hin. Es fließt durch uns durch. Es wird zur Selbstverständlichkeit. Wir verstehen mehr von dir. Wir haben Offenbarung heute bekommen von dir. In deiner Gegenwart wächst diese Offenbarung und wir sehen und sehen und sehen mehr. Wir machen heute Abend ein Bekenntnis und sagen, die Offenbarung hat wieder ein Stück zugenommen. Die Herrlichkeit wurde wieder ein bisschen deutlicher. Und heute Abend bitte noch mehr und während der Pause noch mehr. Gib uns, Vater, den Geist der Weisheit und Offenbarung, Jesus Christus zu erkennen. Wir wollen erkennen und die Herrlichkeit erkennen und die Schönheit erkennen und die Liebe erkennen. Amen.
Amen.
Amen.